SRF 1. SRF 1 Forum.
Sie haben es schön daheim. Sie können heute eine engagierte Diskussion mitverfolgen und selber mitdiskutieren. Wie die jetzt Davos oben. Gut, die treffen sich in diesen Tagen dort oben Wirtschaftsleute, Politprominenz am Weltwirtschaftsforum. Und bis man dort dann eingeladen wird und dort in der prominenten Runde kann mitdiskutieren, das ist ein bisschen ein längerer Weg. Aber irgendwann haben ja auch die Unternehmer einmal ganz unten angefangen, haben eine Idee gehabt, haben die Idee konsequent und mit viel Energie verfolgt, haben als sogenannte Jungunternehmer einen Start angelegt. Jungunternehmer, mit Jungunternehmern, über die reden wir in dieser Stunde. Sie können eben, wie gesagt, da mitdiskutieren. Aber da müssen wir zuerst noch einen Fakt anlegen. Jedes Jahr gehen ja Tausende an den Start. Nach 5 Jahren ist dann nur noch die Hälfte da. Die anderen sind Konkurs gegangen, haben den Laden zugetan, haben aufgegeben oder sie haben schon wieder etwas Neues angefangen. Wir fragen darum heute im Forum, wie alt werden eigentlich Jungunternehmer? Christine Hubacher hat junge und ältere Gäste.
Hier, genau da im Studio in Zürich. Olivia Hoffmann ist da, Schreinermeister aus Wollen. Vor 2 Jahren hat sie eine Schreinerei aufgetan. Frau Hoffmann, ihr seid heute 26, dann seid ihr 24, quasi Knall auf Fall habt ihr die Schreinerei gekauft. Wie manche schlaflose Nacht hat das gekostet?
Also da kann ich jetzt nicht nur einfach eine Zahl sagen, das sind sehr viele schlaflose Nächte gewesen. Das ist zum Teil nicht nur durch die Nacht durchgegangen, sondern auch durch den Tag. Dass man einem einfach auf dem Magen liegt, dass man irgendwie findet, kommt das gut? Und das gehört einfach dazu. Man lernt, wie mit dem zu leben, auch diese Unsicherheit. Und das macht sie auch sehr spannend.
Also schon im Vorfeld, bevor der überhaupt aufgetan hat und auch nachher, wo die Schreinerei schon offen ist.
Genau, das zieht sich durch, ja.
Und jetzt könnt ihr besser schlafen nach 2 Jahren?
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt geht es besser. Ja, Manuel Aschwand ist da, Chef von Opotune. Zusammen mit 10 Kollegen von ETH hat ihr eine Firma gegründet, die Linsen herstellt, die man in Kameras oder beim Licht braucht. Im Jahr 2008, wann habt ihr das erste Mal gedacht, mal, jetzt kommt es gut?
Ich bin nicht sicher, ob wir an diesem Zeitpunkt schon angelangt sind, aber für mich ist es eigentlich so, jede Woche denke ich doch, jetzt kommt es gut. Und dann eine Stunde später kommt wieder irgendetwas, wo man denkt, ups, vielleicht gleich noch nicht. Aber ich glaube, wir sind wirklich auf gutem Weg und jetzt, vor allem dieses Jahr, hat sehr, sehr gut angefangen. Und wir sehen, dass wir halt wirklich unsere Sales könnt verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen.
Also Sales meint Verkäufe.
Genau. Von dem her sind wir, glaube ich, jetzt wirklich dem Zeitpunkt angelangt, wo wir eigentlich uns vorgestellt haben vor 5 Jahren.
Jetzt kommt es gut.
Ja.
In der Runde sitzt auch der Sven Beichler von myswisschocolate.ch. Ihr habt schon vor dieser Firma andere Firmen gehabt und auch wieder verkauft. Was ist jetzt das Gröbste, wo man als Junge, der startet, einfach nicht daran denkt und einfach überrascht wird?
Also tatsächlich gibt es ganz viele Sachen, an das man eben nicht denkt. Man glaubt, man hat einen perfekten Businessplan, man glaubt, man hat an alles gedacht, man glaubt, man hat alle Vor- und Nachteile abgewogen, aber es ist einfach ein Fakt, dass in der Realität kommen einfach immer wieder viele Sachen, wo man eben nicht daran gedacht hat. Das ist einfach, das gehört einfach dazu. In unserem Fall ist es so gewesen, dass man externe vertraut haben von einer Sache, die wir selber nichts von verstanden haben. Und das darf man nicht machen. Man muss selber davon etwas verstehen. Im konkreten Fall bei uns war es jetzt Online-Marketing.
Gell, ihr sagt hier keine Namen.
Nein.
Gut, aber es ist einfach das Online-Marketing, hat ihr jemandem anvertraut und er hat es einfach nicht gut gemacht.
Ja, man kann nicht sagen, er hat es schlecht gemacht. Wir haben einfach einerseits kein Ziel vorgegeben. Wir haben gemeint, das ist jetzt das Geld, das geben wir jetzt, das kommt jetzt gut.
Und dann macht er das schon gut.
Das tönt natürlich, am Dienstag weiss man immer, wie am Montag das Wetter war. Das tönt jetzt sehr, sehr gut, aber sehr, sehr naiv, aber es ist einfach wirklich eine Fahrlässigkeit, das darf man nicht machen. Und das Credo von heute ist von uns, wir machen gar nichts, was wir nicht persönlich verstehen. Wenn wir dann etwas anboten bekommen und ich verstehe es nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass das Produkt nicht gut ist oder ich kapiere es einfach nicht, aber wir machen es nicht. Das ist eine von den Lessons learned.
Schnell noch, was myswisschocolate.ch ist. Über das Internet kann man sich Schokolade zusammenstellen und sich die wieder schicken oder jemandem zuschicken. Und das in mehreren Ländern in Europa. Rico Baldecker sitzt neben Herrn Beichler von der Hochschule für Wirtschaft in Fribourg. Ihr seid verantwortlich für einen Länderbericht Schweiz, wo man untersucht, wer und warum wird da selbstständig und wie sind die Rahmenbedingungen in der Schweiz. Herr Baldecker, ist die Schweiz ein gutes Pflaster für junge Unternehmer?
Nach meiner Meinung wird die Schweiz immer ein besseres Pflaster für junge Unternehmer. Da sehen wir auch in den letzten Jahren, dass auch in den Medien dass viel mehr diskutiert wird. Man macht sehr viele Sachen für Gründungen. Man tut auch das in den Hochschulen, in den weiteren Sachen eigentlich fördern. Und da sehen wir ganz klar in den letzten Jahren, dass sich viele mehr wagen, junge Unternehmer wären. Also nach meiner Meinung, als im Generellen gesehen, ist es sicher ein gutes Pflaster. Wie die Umsetzung aussieht von den jungen Unternehmern, das ist eine andere Geschichte.
Habt ihr das Gefühl, die Schweizer sind gute junge Unternehmer?
Jein. Sie haben sehr, sehr gute Absichten. Sie haben auch teilweise auch ein gesteigertes Selbstvertrauen. Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass sie in der Umsetzung etwas fehlt. Das heisst, man tut manchmal etwas zögern. Man tut vielleicht auch nicht gerade grosse Pläne schmieden, sondern eher kleinere Pläne, oder? Kleinere Steps machen. Und das tut sehr, sehr viele Leute etwas bremsen.
Aber man denkt zu wenig gross.
Ja, ich glaube schon, das ist auch ein schweizerisches Verhalten. Das heisst, man sieht das vielleicht noch in gewissen Businessplänen. Vielleicht auch ein bisschen, man denkt zu wenig gross, welche Kunden sie angehen könnte. Das heisst, das wäre sicher manchmal ein wichtiger Punkt, dass man ein bisschen Selbstvertrauen hat und nicht als, wie man es vielfach sagt, so als kleiner Schweizer auf dem Markt agieren. Aber das hat sich ganz klar nach meiner Meinung in den letzten 10 Jahren verändert in der Schweiz.
Wenn ihr uns daheim zulassen und noch gerne mitdiskutieren und sagen, warum ihr denkt, dass so viel, aber nach 5 Jahren etwa die Hälfte der jungen Unternehmer wieder weg ist, dann läutet auf die Nummer 0848 440 222. Ihr landet nicht direkt hier in der Sendung, sondern beim Joschi Kühne, der die Telefon entgegennimmt. Genau, ist schon das erste gekommen, wenn ich ihn da durch die Scheibe anschaue. Also 0848 440 222. Was denkt ihr, warum sind nach 5 Jahren ungefähr die Hälfte der jungen Unternehmen wieder verschwunden? Oder ihr könnt uns ein Mail schreiben an studio@srf1.ch. studio@srf1.ch. Aber ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Vielleicht seid ihr jetzt genau in dieser Phase, wo ihr denkt, ich will schon lange. Das ist wirklich so ein Lebenstraum von mir. Wirklich, jetzt mache ich es, jetzt realisiere ich das, ich gründe eine Firma. Oder ihr habt schon andere Erfahrungen gemacht, dann könnt ihr hier auch Fragen stellen. Wir haben jetzt 4 Profis hier in der Runde, die sicher gerne Fragen beantworten, wenn ihr jetzt Fragen habt, auf die gleiche Telefonnummer und auf die studio@srf1.ch. Reden wir zuerst im ersten Teil vom Forum auf SRF 1 über den Anfang. Der Anfang, der Start, das Geld, der Goodwill. Wenn ich über euch nachgelesen habe, Herr Aschwanda von Optotune, ihr habt ja mit 3 Kollegen, oder das dritte Höchstseiter gewesen, Elektroingenieur an der ETH, wo so Forschungsergebnisse hatten und er gedacht hat, jawohl, jetzt gründen wir eine Firma, Spin-off nennt man das, und mit dem wirklich machen wir jetzt, werden wir gross. Und wenn man über euch gelesen hat, hat man gesehen, ihr habt irrsinnig Preise gewonnen, wirklich, wir glauben an euch, also ihr seid mit viel Ehr überhäuft worden, mit Haufen Sympathie, das ist doch eigentlich wahnsinnig schön.
Ja, das ist sicher so und das hat uns natürlich immer gefreut und vor allem auch das Preisgeld hat uns sehr gut getan, damit wir am Anfang überhaupt eigentlich unseren Businessplan können ausarbeiten und auch die Möglichkeit haben, um wirklich eigentlich Technologie, die wir von der ETH hatten, nachher dann auch so weit zu perfektionieren, dass wir nachher auch mit Kunden reden können. Und wir haben auch das grosse Glück gehabt, dass wir am Schluss keine Finanzinvestoren am Anfang gebraucht haben, sondern wir haben wirklich dann gesagt, wir denken mal gross, wir wollen mal wirklich die Welt erobern mit unserer Technologie. Aber als kleine Firma ist es manchmal gleich schwierig und wir haben dann nachher einen sehr guten Partner gefunden, mit dem wir das eigentlich können umsetzen können.
Was ist denn in der Realität? Das ist eigentlich einfach die ganze Welt gehört uns. Wirklich, die Linsen, die gehen jetzt rund um die Welt. Es sind Haufen Kameras irgendwo von Australien bis Afrika, bis irgendwie nach Norwegen rauf. Was ist denn so ein erster Stolperstein, wo man denkt, ups, hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also für uns ist es sicher so, dass halt unser Business ist sehr kapitalintensiv. Das heisst, wir brauchen einen Reinraum, wir brauchen sehr gute Ingenieure und bis man dort das Geld zusammen hat, um das alles zu zahlen. Das ist das erste Mal etwas, was ziemlich schwierig ist. Und das Zweite ist, aus der ETH heraus denkt man, ja, wir haben jetzt eine perfekte Technologie. Fährt mit den Kunden an, reden und die Kunden sagen dem, ja, ist zwar schön, aber es muss auch bei tiefen Temperaturen funktionieren, auch bei höheren Temperaturen, bei allen verschiedenen Situationen. Dann versucht man, einen Test zu machen und alles geht auseinander. Und das haben wir sicher völlig unterschätzt und haben dann nachher müssen lernen, dass wir halt eigentlich aus der ETH aus eine gute Idee hatten, aber noch kein Produkt. Und halt die ganze Umsetzung, bis wir wirklich ein Produkt hatten, das wir können verkaufen konnten, das ist sicher länger gegangen, als wir am Anfang gedacht
haben. Also Laborverhältnis ist etwas anderes, als wenn man nachher wirklich einen Kunden hat, der sagt, ich möchte jetzt gerne ein bisschen anders.
Das ist so, also, ja.
Ist man mit der Realität konfrontiert. So, ja. Frau Hoffmann, bei euch war es prosaischer, der Anfang vor 2 Jahren. Ihr habt die Schreinerei in Wolle relativ günstig können kaufen. Hat ihr keine Preisgelder bekommen?
Nein, das ist so. Das ist auch, hat auch alles sehr schnell müssen gehen, weil ich habe gehört, dass jemand aufhören will. Also jemand, der seine Maschinen verkaufen von einer Schreinerei. Und ich habe mich dort relativ schnell müssen entscheiden, ob ich das jetzt kaufen will und dort starten innerhalb von 3 Monaten oder ob ich die Chance lassen lasse. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, das in Angriff zu nehmen, weil das schon immer von mir ein Traum war, die Selbstständigkeit. Und ja, die Finanzierung bin ich zuerst zu Banken gegangen und habe mal erzählt, was ich machen will und was schon steht und auch schon einen Businessplan gehabt. Bei den Banken ist es halt einfach so, dass die Zinsen relativ hoch sind und das ist einfach, da wäre nochmal eine zusätzliche Last gewesen, die ich dann schon noch mehr aufgebürgt hätte. Und so habe ich dann geschaut, dass ich es im Bekanntenkreis finanzieren kann.
Und so ist es gegangen?
Genau.
Also das sind die Eltern, Cousins, Tanten, Onkel,
Großeltern. Ja. Genau,
ja. Und die haben gegeben?
Ja, genau. Ja.
Bei euch, Herr Beichler, ist die Preisgelder, wenn ihr das gehört vom Herrn Aschwanden, macht ihm fast ein bisschen eifersüchtig, oder?
Nein, gar nicht. Ich mag es ihm extrem gönnen. Es gibt einen Haufen gute Start-ups in der Schweiz. Und ein paar gute Kollegen von mir führen wirklich hervorragende Start-ups. Und ich finde es immer toll, wenn man eigentlich sieht, dass ein anderer Kollege, also wir kennen uns jetzt persönlich nicht, aber dass ein Kollege jetzt wirklich auch mit einer anderen Idee, wo man jetzt vielleicht selber gesagt hat, funktioniert das? Und man dann sieht, dass der jetzt richtig Post abgeht. Ich finde es auch wichtig, dass von der Kultur her in der Schweiz, dass man wir kommen vielleicht noch darauf, dass von der Start-up-Kultur, dass man da zusammenhält und nicht zu eifersüchtig wird. Wir sind ja eigentlich ein kleines Land. Wenn man jetzt Start-up-Szenen anschaut, im Vergleich zum Ausland, sind wir sehr klein. Und wir sind auch sehr Biotech- und Hightech-lastig. Das sage ich natürlich aus meiner subjektiven Perspektive. Daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man Partnerschaften schürt und dass man keine Neidkultur aufbaut. Wir haben strategische Partnerschaft mit einem Mitbewerber in New York. Und das hat uns wahnsinnig viel geholfen, als dass man jetzt irgendwie gegeneinander geschafft hätte.
Wenn ihr sagt Start-up, dann meinen das eine Firma, die neu ist gegründet worden, wie wir hier mit solchen Ausdrücken arbeiten. Ja, am Telefon der Cemo Cembal aus Basel, SRF 1-Hörer. Guten Abend, Herr Cembal.
Ja, grüezi. Mein Name ist Cemal Cembal.
Ah, gut. Merci vielmals. Wir hören euch gerne zu. Ihr habt 5 Jahre offenbar in der Reinigungsbranche gearbeitet. Ihr habt gesagt, es sei ein schwieriges Pflaster.
Ja, es ist so. Also, ich habe seit 5 Jahren bin ich selbstständig und mache Reinigungen und Umzüge. Und generell auch Transport und so, Kleidtransport, Möbeltransport. Und es ist so, ich habe sehr schwierige Zeiten gehabt. Und natürlich, man muss auch kämpfen und es ist, man sagt, Wort selber sagt, selbstständig, man ist immer ständig selber unterwegs und man muss forschen, tun, machen. Und natürlich, es ist ja so, wenn man aufbauen will, muss man sich auch, man muss halt kämpfen.
Was heisst kämpfen? Heisst kämpfen, mit wenig Geld leben, mehr als 12 Stunden am Tag arbeiten. Was heisst kämpfen?
Es ist eben so, wenn man aufbauen will, muss man wirklich arbeiten. Eben wie gesagt, man hat auch sehr schwierige Zeiten, vielleicht läuft es zeitlang nicht. Also Problem ist immer das, wie kann ich Kunden erreichen oder wenn ich Kunden erreiche, wie kann ich sie zufriedenstellen? Das sind die wichtigen Punkte, oder? Dass der Kunde, dass Kunde zufrieden ist.
Und genau.
Wenn Kunde zufrieden ist, dann gibt es ja auch Propaganda.
Einfach, dass man das einfach weiter sagen kann. Also die Ersten, euch gibt es immer noch, nach 5 Jahren. Merci vielmals, Herr Kembal, dass ihr angerufen habt. Also, dass man muss kämpfen. Ich möchte das gerne noch ein bisschen ausgedeutscht haben, was das heisst. Was heisst kämpfen? Frau Hoffmann.
Kämpfen.
Jetzt in dem Sinn?
Ja, also...
Länge man hat Arbeitstage?
Ja, am Anfang sind es auch lange Arbeitstage. Es sind halt zum Teil auch Kunden, die irgendwie schwierige Wünsche haben, wo man irgendwie muss anfangen zu düfteln. Aber das ist eigentlich auch, ich finde auch, das ist ja das, was es auch spannend macht in der Selbstständigkeit. Und vor allem, man macht es für sich selber. Es ist für das eigene Geschäft und nicht für irgendjemand anderes.
Kämpfen, Herr Aschwande.
Also das eine sind sicher lange Arbeitstage, aber ich glaube, wenn man es gerne macht, dann ist das nicht so schlimm. Ich glaube, das Kämpfen ist halt, dass man wirklich immer positiv bleibt, auch wenn meistens alles schief geht, was schief geht. Vor allem bei uns, wir sind halt wirklich im Hightech-Business tätig und dort ist es manchmal sehr schwierig, etwas vorauszusagen, zu planen, weil man denkt, dann, es funktioniert dann schon und dann sieht man plötzlich, dass es halt Schwierigkeiten gibt, die man nicht hätte planen können. Und dann kommt dann gleich halt ein Termin in die Nähe, wo man es erreichen muss. Und dann die Kunden zufriedenstellen, aber auch die Mitarbeiter zufriedenstellen. Und halt wirklich versuchen zu balancieren, dass am Schluss alle eigentlich daran glauben, weitermachen. Und halt wirklich sehen, dass man auch vorwärts kommt. Und von dem her, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wenn man mal etwas erreicht hat, dass man dann auch zufrieden ist, stolz ist und den Moment geniesst.
Der Moment, wo die nächsten Lampen warten hinter dem ersten Nicken.
Nächste das ist Nicken. Oft so, ja.
Herr Baldecker, wenn dir jetzt diesen drüne zugelassen hat, jemand über Internet kann man Schokolade abstellen, eine Frau hat eine Schreinerei, opportunisch im technisch-medizinischen Bereich. Es ist wahrscheinlich nicht zufällig, dass man Technik hier speziell in der Schweiz mit, also unter Sperrberauben ist, einerseits aber auch mit vielen Preisen überhäuft wird. Das hätte man gern.
Ja klar, tut man natürlich so Hightech-Tech-Firmen natürlich eher unterstützen, halt jetzt als eine Schreinerei, das ist natürlich ganz klar. Und haben natürlich im Hightech-Bereich haben wir einfacher Geld zu holen. Aber das zeigt natürlich auch gleich jetzt, auch die Runde zeigt natürlich die Varietät, die eigentlich junge Unternehmer haben. Also man darf das nicht nur auf Hightech-Firmen reduzieren. Das heisst, es gehört ja alles im jungen Unternehmertum rein. Man braucht überall, was wir vorher gehört haben, man muss ausdauernd sein. Also wenn man glaubt, wenn man ein einfaches Leben will haben, mit wenig Arbeit und viel Ferien, muss man nicht junge Unternehmer sein dazu. Und, aber jede Art von Gründung ist per se ja positiv. Weil ja, man erfüllt sich unter anderem seinen Traum. Manchmal vergisst man auch, man muss auch. Also in anderen Ländern ist die Gründung aus der Not noch viel, viel höher. Obwohl, als man gesehen hat, auch in der Schweiz hat in den letzten anderthalb Jahren das auch ein bisschen zugenommen. Also Gründung aus der Not raus. Also es gibt natürlich sehr viele Motive von Gründung. Und jede für sich eigentlich sehr positiv. Weil man ja etwas unternimmt. Man unternimmt etwas für sein eigenes Schicksal und lässt sich das nicht irgendwie steuern von jemand anderem.
Wäre das für euch, Herr Beichler, nicht die Frage gekommen, dass ihr angestellt wäret am Ort?
Ich bin tatsächlich am Anfang angestellt gewesen, nach dem Studium. Bin ich Unternehmensberater gewesen, in der Automobilbranche ganz woanders. Aber ich war dort noch nicht verheiratet und hatte noch kein Kind gehabt. Jetzt bin ich verheiratet und habe 3 Kinder. Und die Arbeitszeiten sind zwar länger geworden, tatsächlich, aber es ist mir einfach wichtig, dass man einerseits sein Leben selbst bestimmen kann. Das gehört von 24 Stunden, von A bis Z. Aber trotzdem am Abend immer bei meiner Familie bin. Und im alten Beruf bin ich halt immer viel unterwegs gewesen und habe schlussendlich dann mehr gemanagt. Und wie es gerade eben gerade richtig gesagt worden ist, weniger unternommen. Unternehmertum ist unter etwas unternehmen und für alles seine Verantwortung zu übernehmen.
Herr Aschwande, etwas unternehmen.
Ja, ich meine, das ist auch das, was spannend ist und was auch die Motivation war. Ich habe schon im Studium gewusst, dass ich eigentlich doktorieren, damit ich nachher mal Zeit habe, etwas zu entwickeln, das man auch verkaufen kann. Und dann halt das Verkaufen, das bedeutet auch halt wirklich die Welt rausgehen, so den Kunden gehen und halt wirklich viele, viele Sachen machen. Und was bei uns halt sehr spannend ist, ist, man ist einerseits mit Kunden hat man zu tun, man versteht, was die wollen, man lernt die neuesten technischen Sachen, man sieht Produkte, die vielleicht in 3 Jahren mal auf den Markt kommen. Und das ist halt etwas, was faszinierend ist. Und gleichzeitig kann man eigentlich die Welt halt auf eine Art auch ein bisschen mitbestimmen, weil man sieht dann, was dort eigentlich gebraucht wird und man kann vielleicht in eine gewisse Richtung gehen. Und von dem her, man kann halt wirklich etwas unternehmen und einen Weg beschreiten, wo halt am Schluss vom Leben sieht man, okay, man hat etwas bewirkt.
Man hat etwas bewirkt.
Ja.
Aber über das Selbstbestimmte möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Ist man das so selbstbestimmt, wenn man halt Löhne zahlen muss, wenn man muss schauen muss, man muss Kunden zufriedenstellen, wenn man sich mit dem Zoll muss umschlagen etc. Ist denn das noch Selbstbestimmung? Ihr habt ja nicht die Wahl zu sagen, Herr Beichler, mache ich nicht mehr. Wirklich, den Zoll, merci vielmal, mache ich nicht mehr. Wenn ihr das Unternehmen weiterführen wollt, dann müsst ihr euch mit dem Zoll umschlagen. Ist das noch selbstbestimmt?
Ja, also es ist schlussendlich ist es meine Firma und natürlich kann ich dort mit gewissem Mass, mit einer gewissen Naivität auch für die Zukunft das selber steuern. Aber es ist natürlich schon richtig, man hat als Selbstständiger hat man mehrere, man hat eigentlich an rundum 360 Grad hat man etwas so. Man hat, wie es vorher gesagt ist, Mitarbeiter, wir haben mit 2, ich und ein Kollege angefangen. Wir haben heute saisonal 30 Mitarbeiter. Das ist eine riesen Challenge. Und dass das Team stimmt. Aber mit Zoll ist bei uns ein ganz spezielles Thema, was Sie angesprochen haben. Wir liefern ja, also respektive wir haben als Schweiz ja das Privileg, zum Rest der Welt einen Zoll zu haben. Außer vielleicht zu Liechtenstein. Und das hat zuerst mal einen riesen Nachteil für uns, als kleines Unternehmen, uns mit dieser Zollthematik auseinandersetzen, die sehr kompliziert ist. Wenn man es aber dann gemacht hat, wo wir jetzt in dieser Situation sind, haben wir den Vorteil, dass wir dann gegenüber der gesamten restlichen Welt eigentlich gewappnet sind und uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber also, es ist immer eine Challenge.
Es ist immer eine Challenge, sagen Sie, es ist eine Herausforderung, aber es stinkt einem manchmal schon.
Ja, das, also Zoll ist jetzt wirklich nicht gerade mein Lieblingsthema, das stimmt. Aber man muss sich halt darum reinbeissen, wenn ich, außerhalb von Zürich, Basel, Bern und was ich mal nach Australien liefern will, dann muss ich mich dem Thema stellen.
Frau Hoffmann, ihr habt bei euch, bei eurer Möbelschreinerei oder bei der Schreinerei, habt ihr sich auch zuerst mit Buchhaltung etc. auseinandergesetzt und nachher hat ihr anders entschieden.
Genau, ich habe die ersten paar Monate meine Buchhaltung noch selber gemacht. Ich musste dann die erste Mehrwertsteuerabrechnung einschicken und dort ist irgendetwas falsch gelaufen und ich hätte dann noch eine Auskunft geben, was genau jetzt das Richtige wäre. Und ich habe einfach zu wenig Bescheid gewusst und habe gemerkt, dass ich auch keine Lust habe, das Zeit zu investieren, weil eigentlich meine Leidenschaft mehr drin liegt, selber Möbel zu entwerfen. Die Idee war ja auch mit dieser Schreinerei, dass ich eine eigene Möbellinie habe. Und die habe ich. Also ich habe ein Regal selber entworfen, wo ich am Vermarkten bin. Und durch das habe ich einfach mich von solchen Sachen wie Buchhaltung verabschiedet. Ja,
gut, also. Ihr habt euch verabschiedet. Du hast vielleicht auch wieder einen netten Cousin, der sagt, ich mache das gratis.
Nein, das nicht. Nein, das kostet natürlich auch.
Also das muss man wieder reinbringen, ja, genau. Wenn man solche Entscheidungen trifft. Wir sind im Forum auf SRF1. Es geht um Jungunternehmen. Wir fragen, wie alt werden Jungunternehmen? Wenn ihr uns zulässt und wollt mitreden, uns erzählen, wie es euch vielleicht gegangen ist als Jungunternehmer oder Jungunternehmerin, wenn ihr Fragen habt an die Runde, dann könnt ihr anrufen auf 0848 440 222, 0848 440 222 oder uns ein Mail schicken, studio@srf1.ch. Joschi Kühne, eine Mail reinkommen.
Es ist ein Mail reinkommen von einem Werner Kaufmann, selber Unternehmer, seit ein paar Jahren aus Buchs im Kanton Aargau. Jetzt sagt er, Schwierigkeiten sagen zum einen, was die Runde auch sagt. Also man müsse massiv kämpfen, vielleicht eben auch privat zugestehen. Aber es sei der Boden in der Schweiz ein bisschen hart, weil Banken dürfen nicht einfach nur noch so gerne Geld geben. Sie gehen auch im Zug von den Arbeitsplätzen, die ins Ausland gehen, lieber dort ein bisschen schauen, als junge Unternehmer mit innovativen Ideen unterstützen. Das ist die Meinung von Werner Kaufmann.
Der Werner Kaufmann sagt, es ist härter geworden. Ich weiss nicht, Herr Baldecker, ist das so? Es ist härter geworden.
Also wenn man den Finanzierungsbereich anschaut, man, der ist schon immer her in der Schweiz. Es ist immer schon schwierig gewesen, als junger Unternehmer bei den Banken Geld zu holen. Und das wissen wir gar klar. Und man hat es ja vorher gehört bei der Frau Hoffmann, wo hat sie das Geld geholt. Das ist typisch bei den Freunden, bei der Familie, vielleicht bei ein paar Verrückten. Oder? Aber das ist klar, das ist ein schwieriges Thema. Hingegen hat man schon in den letzten Jahren im gewissen Umfeld natürlich, um das ein bisschen promoten, unterstützen oder Coaching geben, hat man sehr, sehr viel gemacht in der Schweiz. Aber wenn man das jetzt nur auf das Finanzierungsthema reduziert, ist das klar. Aber das ist schon immer her in der Schweiz. Also man kann nicht sagen, vor 10 Jahren ist es einfacher gewesen. Und es wird sicher auch nicht einfacher werden in Zukunft. Oder? Weil natürlich eine Bank oder ein Banker geht nicht das Risiko ein. Das hat mit der Risikoaversion zu tun, oder? Und da geht man halt in andere Finanzierungswege.
Aber man gibt dem Herrn Aschwanden, der im medizinaltechnischen Bereich ist, eher Geld als einer Frau Hoffmann in einer Schreinerei. Herr Baldecker.
Das kann man nicht so per se so sagen. Man sieht natürlich auch in dem Produkt oder der Technologie, die da entwickelt worden ist, durch grosses Potenzial. Das muss man natürlich auch sehen, oder? Also, man hat schon sehr, sehr viel investiert, vielleicht im Rahmen vom Studium oder im Institut selber. Und das ist sehr, sehr, sehr schwierig zum Vergleichen. Das sind ja ganz andere Märkte und ganz andere Potenziale. Und man fragt natürlich auch ganz anderes Risiko.
Herr Aschwanden, habt ihr bei den Banken offene Türen eingerannt?
Überhaupt nicht. Also es ist ganz Gegenteil so. In der Schweiz ist es sicher so, dass wenn man eine gute Idee hat und ich sage es mal, einen Milliardenmarkt potenziell kann eröffnen, dann bekommt man Geld über von all diesen Jungunternehmenpreisen. Das eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, mit Investoren zu reden. Aber die Schweizer Investoren-Community ist eigentlich relativ klein. Das sind nur etwa 5-6 Venture-Capital-Firmen, die wirklich dann Geld möchten investieren möchten. Vor allem, wenn es dann über 5 Millionen geht, wird es dann ziemlich schwierig. Und bei den Banken haben wir, glaube ich, schon offene Türen, aber die kommen natürlich auch bei uns und sagen, ja, was sind denn die letzten 2 Jahresabschlüsse gewesen? Haben ihre Kennzahlen, die sie anschauen? Und von dem her kann ich sagen, bis jetzt haben wir noch überhaupt kein Geld von den Banken bekommen. Und ich denke, das, was wir jetzt würden bekommen, das ist so, dass wir vielleicht einen halben Monat Löhne könnten zahlen. Mhm. Sehr wenig.
Wir haben am Telefon den Markus Kuhn. Der Markus Kuhn hat eine Internetfirma aufgebaut, ein Portal zusammen mit einem Kollegen, wo es darum gegangen ist, Adressbücher miteinander zu verlinken und zu sortieren. Herr Kuhn, guten Abend, ihr seid mit in der Sendung.
Guten Abend.
Herr Kuhn, wenn man bei euch auf die Webseite geht, das connex.io, Connexio, dann sieht man, das Ende steht dort, Mitte September, heisst, wir stellen den Server ab, der Service wird eingestellt, ihr seid ganz kurz, hat es euch gegeben? Was ist passiert, dass es euch nicht mehr gibt?
Ganz kurz hat es uns nicht gegeben, 2,5 Jahre sind wir unterwegs und das ist im Internet doch eine Weile. Was passiert ist, dass wir zu wenig Kunden gefunden haben für unser Produkt und dann haben wir Konsequenzen müssen ziehen.
Ihr habt Kunden nicht gefunden, also was hättet ihr müssen machen, jetzt so im Nachhinein?
Das ist natürlich nicht so einfach zu sagen. Was ich glaube, ist, dass man schneller hätte vorgehen sollen. Das heisst, schneller an den Markt, schneller Kunden das Produkt ausprobieren lassen, das Produkt verbessern. Und wenn man das richtige Produkt liefert, findet man dann auch Kunden.
Und nachher, irgendwann ist der Entscheid gekommen, wo ihr gesagt habt, so, jetzt geht es nicht mehr. Was ist denn das? Was ist dem vorausgegangen, dass ihr dann gedacht habt, mit eurem Partner zusammen, jetzt machen wir den Laden zu?
Es hat ein bisschen Distanz gebraucht, wenn man in dem Betrieb innen ist und als im Start-up arbeitet, hören wir die ganze Zeit Nein. Es sagen alle Leute, man kann es nicht schaffen. das Lauf ist schief, sie wollen es nicht. Und darum ist es auch schwierig, um den richtigen Moment zu finden, wo man das Nein dann eben recht hat, wo man selber nicht mehr durchbeissen sollte. Und bei mir war das so, dass meine Mami mir gesagt hat, ich sehe unglücklich aus. Und in dem Moment habe ich die 3-4 Schritte zurückgemacht. Und dann ist es zu dieser Entscheidung gekommen.
Also jemand von außen, der sagt, das läuft krumm.
So. Nein, jemand von außen, der mich auf meine persönliche Situation angesprochen hat.
Und nachher hat er mit eurem Partner abgemacht, wir stellen den Server ab, ihr seid jetzt wieder angestellt. Und was ist das? Plötzlich vom Selbstständigen wieder angestellt sein?
Ich war vorher nie angestellt gewesen, per se. Ich habe direkt aus dem Studium gegründet, darum für mich eine neue Erfahrung. Ich habe mir aber auch einen Job gesucht, wo ich die Sachen, die ich gelernt habe und die Sachen, die ich gerne mache, kann nutzen. Das heisst, dass ich gewisse Freiheiten und gewisse Verantwortung habe. Und von dem her ist vorerst noch kein grosser Unterschied. Ich habe aber auch erst 3 Wochen dort gearbeitet.
Ah, das ist ganz frisch, dass ihr jetzt dort wieder eingefädelt, oder dass ihr überhaupt eingefädelt seid. Jetzt sagen, tut ihr im Hinterkopf, plant ihr eine neue Firma? Das frage ich euch jetzt einfach so auf den Kopf zu. Könnte das sein?
Ich plane nicht im Hinterkopf eine Firma. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich selber wieder etwas machen will. Das heisst, ich möchte wieder etwas gründen. Konkret ist das noch nicht.
Also wenn man einmal etwas gegründet hat, dann ist das wie ein Virus. Man kommt nicht von dem los.
Ich glaube schon, ja. Es gibt Leute, die dem widersprechen, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich das nicht, klar spielt Geld eine Rolle, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich reich werden wollte, sondern weil es das ist, was mir Freude macht. Und darum möchte ich das auch wieder machen.
Was macht ihr das nächste Mal besser? Was denkt ihr?
Ich nutze all das, was ich gelernt habe und wird schneller vorgehen und viel weniger Leerlauf haben, weil ich Erfahrungen können sammeln und genau im Job jetzt auch geht es darum, zum Erfahrungen sammeln, die mir helfen werden beim nächsten Mal.
Merci vielmals, Herr Kuhn, für das Telefon. Merci, dass ihr hier habt Auskunft gegeben, auch über sicheren Schritt, der nicht einfach ist, wenn man plötzlich muss sagen, so die Firma, es geht einfach nicht. Jetzt muss ich die zutun. Manchmal braucht es den Blick von außen, Herr Baldecker. Also jetzt beim Herr Kuhn war es offenbar die Mutter, die gesagt hat, du siehst einfach nicht glücklich aus, es geht dir nicht gut.
Ich glaube, das ist generell für einen jungen Unternehmer eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man gewisse Sparringpartner hat, wo das ein bisschen Distanz anschaut. Das kann jemand aus der Familie sein, da können Freunde sein oder vielleicht im extremen Fall dann später vielleicht im Verwaltungsrat. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig. Weil man da können ganz, ganz Distanz zeigen, oder? Und man hat all das gesehen. Das sind schwierige Entscheidungen. Und dann, das ist ja, man geht ja einem sein Baby auf. Und vielfach braucht man da schon ein bisschen Distanz von außen.
Aber wie weiss man denn, dass die Person von außen das wirklich gut meint und nicht klammheimlich ein Konkurrent ist oder irgendeinem etwas neidet? Wie unterscheidet man dort Good Guys von den Bad Guys?
Im Schnitt sind natürlich die Good Guys Vertrauenspersonen. Natürlich, das sind auch Coaches, das kann in der Familie sein. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da bin ich extrem überzeugt, dass die Familie da eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Das kann Frau, Freundin, Geschwister sein.
Wir haben am Telefon Markus Scheck. Guten Abend, Herr Scheck, SRF-Hörer aus Schinznach. Ihr seid selbstständig gewesen, ihr habt das Geld von der Familie bekommen. Und nachher? Jetzt hat er gerade wieder aufgehängt. Der Joschi Kühne tut noch mal telefonieren. Herr Scheck.
Nein, ich bin da.
Guten Abend, Herr Scheck.
Guten Abend.
Ihr habt das Geld von der Familie bekommen. Und nachher?
Ja, das ist ein bisschen der Unterschied, wenn eine Bank investiert, dann dort in ein Projekt investieren und die Familie dort halt in eine Person investieren. Und das ist nicht mehr weit ein Unterschied, ja. Man ist natürlich moralisch gebunden, oder? Man ist als Person gebunden. Und das kann auch lang gehen und weit über ja, eigentlich drüber reingehen, wo ganz viel reinspielt, wo auch eine Beziehung reinspielt und das ist nicht zu unterschätzen. Also in meinem Fall hat es zu Spannungen geführt, ich hätte dann auch viel mehr Geld noch gebraucht, weil das sehr erfolgreich war und die Zwischenfinanzierung aber zu neuem Kapitaleinsatz geführt hat und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, um das Ganze an eine Grossfirma zu verkaufen und habe das Glück gehabt, dass ich selber in diesem Konstrukt drinbleiben und das weiterführen als Geschäftsführer.
Herr Scheck, ihr sagt uns hier etwas, also wo auch problematisch sein, wenn man Geld von der Familie überkommt, dann setzen die grosse Hoffnungen in euch und dann ist auch ein wahnsinniger Druck. Also, ganz will man weiterfahren, wenn ist der Moment, wo ich muss aussteigen oder verkaufen. Und das kann zu Beziehungsspannungen führen.
Ganz richtig, es ist ja immer eine Momentanaufnahme. Es ist leider dann eben ja nicht statisch, da wo man abmacht miteinander und dann hat man die Familiengeschichte, die läuft und vielfach tun sich eben die familiären Entwicklungen mit der geschäftlichen Entwicklung nicht parallel entwickeln.
Was heisst das? Das verstehe ich nicht. Herr Scheck, was heisst das?
Ja, es ist natürlich möglich, dass das Geld, das investiert worden ist, von dieser Familie investiert worden ist, zu einem Zeitpunkt, wo das alles kein Problem war und dann durch irgendwelche Problematik.
Die Familie, zum Beispiel.
Ja, die Familie das Geld wieder sollte haben. Oder
man hat es nicht. Das Geld hat man nicht.
Ja,
einfach auf die ganz schnelle. Die sprechen hier ein Problem an, das ich gerne noch hier in der Runde diskutieren möchte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Scheck, dass Sie angerufen haben. Merci vielmals. Frau Hoffmann, wenn ihr jetzt das gehört, also wenn man Geld aus der Familie bekommt, ist das einerseits sehr grosszügig, sehr nett, aber da lastet auch ein Druck auf einem.
Ja, ich denke immer, oder allgemein, wenn man Geld von jemandem auslehnt, also für mich eben von der Bank oder von der Familie, es ist etwas, ja, ich habe noch nie vorher bei jemandem so viel Geld ausgelinkt. Das sind natürlich andere Beträge. Und jetzt gerade, wenn man es in der Familie macht, ist das natürlich mit einem grossen Vertrauen auch, muss das auch mit einem grossen Vertrauen zusammen sein.
Also ich tue ein bisschen fantasieren, wenn man zusammen Weihnachten feiert oder am Geburtstag ist, tut man dann nicht die Frage, so wie geht es im Geschäft, denke ich mir immer, oh Gott, will meine Tante das Geld schon gleich zurück?
Nein, auf jeden Fall. Das ist schon ein Thema, das natürlich gefragt wird, und wie läuft es und so. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es einfach darum gegangen ist, was macht sie eigentlich mit meinem Geld? Und das ist ja auch immer, das Geld wird ja auch immer wieder retourgezahlt. Und ich denke, solange das möglich ist, wissen die Leute auch, dass es gut läuft.
Wir sind im Forum auf SRF1. Die Gäste sind Rico Baldecker, ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft in Fribourg. Der Sven Beichler sitzt da von myswisschocolate.ch. Das ist eine Internetseite, wo man Schokolade selber zusammenstellen und die jemandem oder sich selber schicken. Die Olivia Hoffmann hat eine Möbelschreinerei in Wolle. Seit 2 Jahren hat sie die übernommen, hat sie die gekauft. Und der Manuel Aschwanden ist da von Optotune, einer Firma, die Linsen für Kameras herstellt und weltweit will operieren, hat er mal gesagt, Herr Aschwanden, vor 5 Jahren in einem Interview im Fernsehen. In 5 Jahren haben wir 50 Angestellte. Wir sind wirklich weltweit vertreten. Das geht uns blendend. Ist das einfach so der Jugendliche, die Begeisterung gewesen? Oder ist es Zweckoptimismus gewesen? Jetzt frage mir, wie geht es nach heute?
Es geht uns gut. Wir sind ziemlich dort, wo wir uns eigentlich vorgestellt haben.
50 Mitarbeiter?
Nein, wir haben ein bisschen mehr als 30. Aber gewisse sind nachher natürlich auch im Ausland, die dazukommen. Also ich denke, am ganzen Projekt arbeiten etwa 50 Leute. Dort haben wir nicht genau gewusst, wie also wir es natürlich strukturieren können. Und ja, wir sind weltweit tätig. Also es hat mich letztens gefreut, dass wir den ersten Kunden in Thailand hatten. Also es kommen immer wieder Überraschungen.
In Asien, weit weg, genau.
Genau. Mhm. Und von dem her, es war sicher Zweckoptimismus gewesen, aber es ist auch unser Ziel auf eine Art. Und ich finde, das, was mich am Schluss am meisten motiviert, ist wirklich, jemanden einzustellen und jemandem einen coolen, spannenden Job zu geben. Und von dem her hoffen wir, dass wir da natürlich auch weitermachen können und dass unsere Firma weiterhin so wächst.
Ihr habt ja Sven Beichler bei eurer Firma, habt ihr vorher, ihr habt schon andere Firmen gehabt. Und dann hat er sie wieder verkauft. Manchmal ist es noch besser, manchmal ist es noch schlechter gegangen. Ihr habt viele Erfahrungen gemacht in diesem Bereich. Was habt ihr, als ihr MySwiss Chocolate vor 3 Jahren jetzt gegründet habt, was habt ihr mitnehmen können, wo ihr denkt, hey, das passiert mir bei dieser Firma nicht?
Also, was ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, ist das Wissen, dass es nicht einfach wird. dass es eben ein neues Produkt ist. Man hat neue Märkte. Es ist nicht etwas, wo ich wirklich wahnsinnig viel von den anderen Firmen mitnehmen konnte. Ausser halt, dass der strukturelle Aufbau, also Firmengründung, die einen prozessualen Sachen auslagern, wie wir vorher gehört haben, in der Buchhaltung. Das habe ich auch relativ schnell haben wir das dann gemacht. Und halt auch auf Ressourcen zurückgreifen aus der Familie oder aus anderen Bereichen, die einem unterstützen. Also der strukturelle Aufbau, der ist natürlich, da ist die Erfahrung da gewesen. Aber die Erfahrung ist jetzt bei My Swiss Chocolate nicht da gewesen. Wie reagiert der Markt? Wie macht man Schokolade? Ja. Also Schoki essen ja, aber Schoki machen nein. Wir sind auch da eigentlich immer so an die Sache an, wir haben es einfach mal gemacht. Und wir sind dann ganz entrüstet gewesen, dass es eigentlich nicht funktioniert hat. In den Google ist es ja so gestanden, oder? Wie man es macht. Aber man hat eben dann schnell herausgefunden, dass es einen Grund hat, dass Schokoladiers in der Schweiz eben eine jahrelange Ausbildung brauchen. Und wir können auch keine Schokihasen machen, wir können das machen, was wir da machen.
Also Schokoladentafeln. Also.
Genau. Und, aber es hat halt dann Zeit gebraucht, bis man dann viele Fehler halt wieder gemacht hat. Aber wir haben halt das Glück, dass der Markt gut auf das Produkt reagiert hat.
Also die Leute haben wirklich die Schokolade wollen.
Ja.
So.
Ja,
es ist halt die redet immer vom Produkt. Das ist irrsinnig, wenn man mit jungen Unternehmern redet. Es sind immer Produkte. Bei euch ist Schokolade, bei euch sind es Linsen, genau. Bei euch ist es das Möbel. Am Telefon ist Simone Girardin. Guten Abend, Frau Girardin. Ihr habt uns zugelassen. Ihr habt noch etwas zum Geld.
Genau, ich habe etwas zum Thema Geld und zum Thema Grösse von Betrieb. Ich bin seit über 30 Jahren selbstständig und habe mich mit knapp 20 selbstständig gemacht nach der Ausbildung. Und das Thema Startkapital war für mich eigentlich gar nie ein Thema gewesen. Ich bin Schneiderin von Beruf. Klar, dort ist es weniger wichtig, wie viel Startkapital das man hat, weil man weniger muss investieren am Anfang als andere Betriebe. Aber was mich einfach ein bisschen stört, ist, dass man immer das Thema Kapital und Kapital finden das Allerwichtigste ist in der Selbstständigkeit. Und ich finde, das Wichtigste in der Selbstständigkeit ist, dass man einfach einmal anfängt, wenn es geht, wenn die Möglichkeit besteht. Weil es gibt in der Schweiz ganz viele kleine Betriebe, die unscheinbar sind und jahrelang, generationenweise selbstständig sind. Und das ist der einzige Punkt. Und der andere, was mich ein bisschen stört in der Diskussion, ist, dass es immer so um Grosserfolg geht, wie viel Umsatz, das man macht, wie viel Ertrag, das man hat, wie viele Mitarbeiter, dass man innerhalb kurzer Zeit kann einstellen kann. Und die Jugend, also wie wichtig das ist, dass man extrem jung ist und Erfolg hat. Und es gibt Menschen, die einfach seit Jahrzehnten selbstständig sind und eine wichtige Lücke füllen, so ein paar Mitarbeiter haben.
Ein paar Mitarbeiter, Frau Girardin, euch geht es schon lange. Genau. Hättet ihr jetzt ja. Auf und ab? Habt ihr das Auf und Ab auch mitbekommen? Also mal geht es besser, mal geht es schlechter, mal denkt man, Money noch gefahren, aber nachher kommen wieder die Aufträge.
Das habe ich sicher mitbekommen, aber das ist weniger eigentlich durch unseren Betrieb bestimmt worden, sondern durch die wirtschaftliche Situation. Die Auf und Abs. Das waren so Wellen gewesen, wo dann ist ein bisschen mehr Geld ausgegeben worden, dann hat man wieder ein bisschen mehr Kunden gehabt, dann ist wieder ein bisschen weniger Geld ausgegeben worden, dann hat man ein bisschen weniger gehabt. Dann was auch noch eine Rolle gespielt hat, das ist.
Sagt mal schnell, genau, wenn das wieder in Sinn kommt, was hat euch denn, zum Beispiel in Zeiten, wo man denkt, oh, jetzt läuft es nicht so gut, was hat euch davon abgehalten, zu sagen, ich mache den Laden zu?
Nichts, nein. Es war für mich einfach klar gewesen. Ich habe mich mit kurz vor 20 selbstständig gemacht.
Und das bleibt
dann
so.
Es war für mich gar kein Thema gewesen. Ja.
Dass es noch anders sein könnte. Ich danke euch ganz herzlich für das Telefon. Merci vielmals, Frau Girardin. Wir sind, als wir mit dem Herrn Kuhn telefoniert haben, noch bei dieser Thematik gewesen, die ich gerne noch einmal aufnehmen möchte und wo jetzt Frau Girardin angesprochen hat. Für sie war klar, es gibt gar nichts anderes als das. Das ist einfach mein Weg. Ich gehe den weiter. Bei euch, Herr Beichler, der hat ja ein paar Mal eben Firmen wieder verkauft, die nicht so erfolgreich waren. Ihr habt diverse Erfahrungen gemacht. Wer hat denn bei euch von außen gesagt, jetzt ist im Moment nicht gut? Hat ihr so jemanden gehabt? Wir waren ja bei der Diskussion, es braucht jemanden von außen.
Ja, das ist absolut richtig. Also es braucht jemanden von außen. Und wie es vorher gesagt worden ist, Es braucht jemanden, der eine Vertrauensperson ist. Und das sind, es geht auch nicht immer darum, übrigens, dass er jetzt sagt, du musst aufhören oder nicht, sondern es können einfach wertvolle Tipps sein, dass man sagt, du läufst in die falsche Richtung. Du hast vielleicht ein super Produkt, aber du bist an der falschen Zielgruppe. Oder du tust das und das vielleicht besser so und so machen. Also es geht eigentlich immer nicht nur um Hop oder Flop, Top oder Flop, sondern einfach auch um Justierungen, die man aus der Familie, vom VR, von den Investoren oder einfach vielleicht auch vom Kollegen, der mal Jockey bestellt hat und hat gesagt, hey, nicht so viel Salz rein. Oder ganz einfache Sachen. Einem helfen, das Produkt zu perfektionieren. Oder?
Muss man es dann hören?
Man muss es hören. Natürlich hat man am liebsten, wenn alle einem auf die Schulter klopfen, aber das ist nicht realistisch. Oder? Es bringt langfristig, nachhaltig viel, viel mehr, wenn die Leute einem sagen, du machst es doch so, mach doch die Verpackung, das haben wir jetzt geändert und wir haben einfach einen grossen Erfolg mit dem. Und wenn man, wie auch vorher gesagt ist, wenn man so näher vor dem Wald steht, vor dem Produkt sich Tag und Nacht mit dem Produkt auseinandersetzt, dann sieht man vielleicht das eine oder andere nicht mehr. Und dann ist es extremst hilfreich, wenn ein anderer sagt, du hast ein super Produkt, aber die Verpackung würde ich ändern. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt läuft es besser.
Wer ist bei euch, Herr Aschwanden, der sagt, hätte ich schon mal das und das überlegt? Oder so wie der Herr Kuhn vor 10 Minuten am Telefon hat gesagt, was seine Mutter hat gesagt, das geht dir einfach nicht gut.
Ja, es sind sicher Kollegen, Bekannte, auch dort, die selber mal eine Firma hatten, entweder eben erfolgreich waren, aber auch dort, die nicht erfolgreich waren. Und natürlich auch mit meiner Frau wird sicher sehr intensiv diskutiert und sie kennt mich wie keine andere Person und spürt dann auch, geht es gut oder nicht. Und dann kann man auch mal halt diskutieren. Und was bei uns auch sehr spannend ist, wir haben halt wirklich sehr viele gute Mitarbeiter, die halt auch sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht gut, ich würde es anders machen, die auch manchmal sehr gute Tipps geben bezüglich, in welche Richtung man sollte gehen.
Aber manchmal gibt es auch einfach von allen Seiten hagelt Ratschläge. Ratschläge sind auch Schläge, heisst es doch. Auf wen lässt man? Der eine sagt, super Verpackung, der andere sagt, ist nicht gut, ich würde es himmelblau machen und die andere Person würde es schwarz machen.
Ja, das ist richtig. Also da kommt schlussendlich, sind immer sie der Unternehmer, die entscheidet. Oder? Und man muss wirklich das Gefühl haben, ist das Vertrauensperson, glaube ich dem jetzt, und sagt mein Bauch- und Kopfgefühl auch. Es ist auch so.
Herr Baldegger, kann man manchmal schon die falschen Berater haben?
Ja, ganz klar. Aber da gehört natürlich auch ein bisschen das Feeling vom Unternehmer. Dem kann ich wirklich vertrauen und ich will richtig an sie gehen. Und das ist etwas ganz, ganz wichtig, was man vorher diskutiert hat. Das können zuhören und das noch anpassen. Und zwar möglichst schnell. Also das gehört auch ein bisschen der unternehmerische Spirit, kann man eigentlich sagen, dazu. Und da kann man auch ein bisschen entwickeln.
Wir haben gehört, wie auch über Speed to Market oder wie schnell man das Produkt zum Markt bringt. Und das ist natürlich eine endlose Diskussion. Ist man zu spät oder zu früh? Oder?
Also ist man mit seiner Idee zu früh?
Genau.
Einfach also die Kunden sind noch nicht bereit, auf so etwas zu reagieren.
Ja, oder haben es andere auch schon erfunden? Es geht um die Entwicklung vom Produkt. Oder? Man kann natürlich 10 Jahre lang in dem Labor sitzen und das Produkt perfektionieren, also auch im Schokolabor. Und das perfektionieren und dann kommt man mit dem perfekten Produkt, dann haben es schon 10 andere gemacht. Oder man kommt zu früh, man hat ein Produkt, das noch nicht ausgereift ist, man ist zwar der Erste, aber es kauft keiner.
Ja, das ist bei uns auch immer eine konstante Frage, weil die Ingenieure wollen immer ein bisschen zurückhaltend sein, weil es ist vielleicht noch nicht alles getestet. Aber ich glaube, man muss so früh wie möglich wirklich rausgehen zum Kunden, weil der ja nachher am Schluss Geld zahlt, ist der Kunde. Und der ist der Einzige, der am Schluss wirklich entscheidet, ist es genug gut oder ist es noch nicht genug gut. Und dann weiss man, dass man es schaffen muss. Und von dem her, eben, bei uns ist es halt wirklich so, je früher als wir rausgehen können, desto besser.
Bevor andere mit ähnlichen Ideen kommen, die schon bei diesem Kunden sind.
Das auch, ja.
Ich bin auch mit meinen Regalen, das war eigentlich eine sehr gute Erfahrung, bin ich an eine Messe gegangen. Ziemlich früh auch, als ich gerade mal einen Prototyp hatte. Und dort hat man eigentlich sehr schnell herausgespürt, was gut ist, was nicht so gut ist, was für Fragen die Leute haben. Und ich denke, das ist immer wichtig, also auch wenn man sich selbstständig machen will, dass man mal mit etwas Einfachen mal zu den Leuten geht und mal einfach Feedbacks ablässt. Ja.
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also lieber früher Misserfolg als später Misserfolg. Und möglichst schnell einen Prototyp in den Markt hineinsetzen. Und dann hat man das Feedback. Das ist ganz, ganz wesentlich.
Aber klebt der Misserfolg nicht an ihm? Dann sagt man, die Frau Hoffmann, die hat jetzt ein Regal gemacht, bricht immer zusammen. Geht nicht.
Also mit dem muss man einfach leben können. Und das, manchmal ist ja, dann hat man einen Misserfolg. Aber dann denkt man wieder, gut, das nächste Mal anders, besser.
Reden wir über einen Misserfolg noch schnell. Herr Aschwander.
Ja, bei uns war es sicher so, dass die ersten Produkte, die wir Kunden vorgestellt
haben. Also Linsen?
Linsen, die sind kaputt gegangen, haben nicht das erfüllt, was der Kunde eigentlich sich vorgestellt hat. Aber ich habe mal von jemandem gehört, dass man, es ist eigentlich, als Produktentwickler ist so, wenn man lernt, Pfeilbogen schiessen. Am Anfang schiessen wir mal und trifft vielleicht so die Richtung von der Zielscheibe. Aber man weiss dann, wo die Zielscheibe nachher ist und am zweiten Mal trifft man dann wirklich die Mitte.
Wo kommt der Hund wieder, wo der Pfeil neben dem Tor, neben der Nore durchgeflogen ist? Kommt der wieder?
Wenn man auf ihn aktiv zugeht und sagt, man hat auf ihn gehört, man hat das, was er gesagt hat, gelöst, dann schafft man so manchmal sogar Vertrauen.
Ganz wichtiges Stichwort, authentisch sein. Also wenn man authentisch mit den Kunden umgeht, ehrlich, und nicht versucht, schön Färberei zu machen, dann haben wir haben ja einen Bereich, wo man sehr supportintensiv und sehr kundennähe pflegt. Und wenn man da offen und ehrlich erklärt und umgeht mit Fehlern, die entstehen überall, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es übrigens international, dass die Kunden das eigentlich sehr schätzen und im Gegenteil sogar eine Kritik nachher in Lob sich ausartet, was sich ja bei uns jetzt zum Beispiel sehr stark in Facebook dann äußert, wo man ja alles transparent schreibt.
Ihr seid ja ganz stark im Internet präsent, auf Facebook seid ihr präsent. Das sind junge Märkte, die ihr ansprechen. Das sind junge Leute.
Nein, unsere Zielgruppe ist eigentlich typischerweise, also eigentlich ist unsere Zielgruppe alle, die Jockey gerne haben, also jeder und jede. Aber es bewegt sich schon zwischen 20 bis 60. Man darf nicht vergessen, wenn Sie das Facebook ansprechen, die grösste wachsende Gruppe in Facebook sind die über 60-Jährigen.
Schlussrunde. Was denkt ihr, wo steht ihr in 10 Jahren? Frau Hoffmann.
In 10 Jahren? Ja, ich hoffe mal, dass ich meine Regale kann, verkaufen kann, dass ein Produkt, das in meiner Werkstatt entsteht, an die Leute rausgeht.
Herr Beichler.
In 10 Jahren denke ich, wird Mais Swiss Chocolate die Schokolade-Welt revolutioniert haben. Und wir werden, ich denke mal, weltweit, jetzt schon in 32 Ländern, weltweit die Kombination aus Schweizer Tradition mit moderner Internettechnologie verbreitet haben.
Er macht es gut, der Herr Beichler, oder? Rico Baldecker, ihr hört ihm ganz interessiert zu. Er macht es gut.
Ich habe mir gerade überlegt, wie ich mit dem ins Geschäft komme, wegen der Zusammenarbeit, wegen Schocke.
Genau. Also das braucht es für einen jungen Unternehmer.
Ich glaube schon,
man muss wirklich gross denken. Da haben wir ein Beispiel bekommen von gross denken. Herr Aschwander, euch in 10 Jahren?
Also meine Vision und sicher auch die Vision von allen unseren Mitarbeitern ist, dass man mal auf Dubai gehen kann, mit dem Flieger ankommt und dann wird das Ticket gescannt mit einer Linse, mit einem Scanner, wo unsere Linse drin ist. Dann habe ich mein Handy vergessen. Das Handy hat einen Zoom drin mit unserer Linse. Dann hole ich ein Auto und das Auto hat auch wieder ein Produkt für uns drin. Das heisst, dass man unser Produkt wirklich überall antrifft.
Ich danke euch ganz herzlich, seid ihr daher ins Forum gekommen. Merci vielmals. Merci.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.